Es ist mittlerweile einfach wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen, ja, dass Alkohol schlecht ist. Und muss ich ja auch das eine klar machen, es ist die einzige legalisierte Droge, für die du dich eigentlich rechtfertigen musst, wenn du sie nicht nimmst. Die Welt wird sich verändern, muss sich auch verändern. Und in dieser Transformation, da wird es einfach unruhig. Von Aristoteles stammt der Satz, der Zweck des Lebens ist die Ausdehnung von Glück. Wir suchen dieses Glück aber immer im Außen. Immer im Außen.
Ja? Also, unser Elend.
Wenn wir diesen Sinn im Leben finden und wenn wir einfach ein sinnstiftendes, ein gelingendes Leben führen, dann ist es ja auch lebenswert.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous aus den Bayernwerkstudios. Und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Warum das so ist, werden wir später klären. Dr. Ulrich Bauhofer ist bei mir. Herzlich willkommen, lieber Uli.
Ich freue mich sehr.
Wir duzen uns und wir steigen ein wie in jede Folge von diesem schönen Podcast. Nämlich, es ist ein Rendezvous zwischen uns beiden. Wie es so üblich ist, der, der einlädt zum Rendezvous, hat ein Geschenk mitgebracht. Du kriegst ein kleines Geschenk.
Das darfst du auspacken.
Okay. Und dort drin ist auch gleich praktisch unser erstes Thema, zumindest der Hinführung zum ersten Thema. Geht's oder soll ich mithelfen?
Ja, ich glaube,
es geht auf jeden Fall nur mit Gewalt.
So verknotet.
Das ist einfach wieder mal, wenn unsere Redaktionsdamen, die sich sehr mühen, aber sie bedenken nicht, dass Männer wahnsinnig untalentiert sind mit filigranen Tätigkeiten. So, bitte jetzt, mach auf. Und was siehst du? Erkennst du?
Ein Stein.
Richtig, es ist ein Stein.
Ein Stein der Weisen.
Na, ganz so weit gehen wir nicht, aber es ist ein sogenannter Mokaid, falls du den schon mal gehört hast. Und der soll, weil ja jetzt viel Herbst, viel Regen, viel Kälte ist, der hilft angeblich gegen oder für die gegen Husten, für die Nasennebenhöhlen und stärkt die Abwehrkräfte. So steht's geschrieben. Nein, warum ich diesen Stein für dich ausgewählt habe? Erstens ist das ein schönes Geschenk. Zum anderen du bist Ayurveda-Arzt. Mhm. Das möchte ich jetzt mal kurz vorwegnehmen, um dich mal vorzustellen, für die, die dich nicht kennen bei Social Media, wo du sehr aktiv bist. Du bist Ayurveda-Arzt, du bist Meditationslehrer und du beschäftigst dich hauptsächlich mit diesem unweigerlichen Vorgang des Älterwerdens und das ist auf dem Weg zur Endlichkeit, dem einem irgendwie Einhalt zu gebieten. Hast ein Buch geschrieben, das heißt Aktiv verjüngen, da wollen wir später drüber reden. Aber ich wollte erstmal reingehen quasi in die Natur, in das, was die Natur bereithält an Ideen oder an Kräften, die auf uns Menschen einwirken. Wenn du jetzt diesen Stein in der Hand hältst, jetzt könnte man sagen, glaubst du an die Wirkung oder sagst du als jemand, der wissenschaftlich sich immer mit sowas beschäftigt hat, ich weiß, dass verschiedene Dinge nun mal energetisch auf uns einwirken?
Ja, ganz sicher. Ich habe mich ja sehr lange jetzt mit der vedischen Tradition befasst. Ich hatte das große Glück, dass ich 1980 der erste westliche Arzt war, der in den Ayurveda eingewiesen worden ist. Ich hatte meine Doktorarbeit gemacht über die transzendentale Meditation. Da sprechen wir vielleicht nachher auch nochmal drüber, weil ich ja die große Freude hatte, dich in die Meditation so einzuweisen. Und da habe ich meine Doktorarbeit drüber gemacht, wie sich diese Meditationstechnik, die aus der Yoga-Tradition kommt, auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und ich habe dann die Gelegenheit gehabt, Maharishi Mahesh Yogi kennenzulernen, der diese Meditationstechnik in den Westen gebracht hat, wurde sehr, sehr populär, insbesondere in den 60er Jahren,
Ende der 60er durch
die Beatles, ja, weil die Beatles dann zu Maharishi gingen und mit ihm nach Indien gegangen sind. Und dann haben sich die Wissenschaftler sehr intensiv darum gekümmert. Und auf die Art und Weise bin ich auch zum Ayurveda gekommen, weil so in den Anfang der 80er Jahre Maharishi die führenden ayurvedischen Ärzte aus Indien zusammengezogen hat und mit ihnen den Ayurveda neu strukturiert hat. Das ist ja eigentlich immer die Aufgabe von den großen Sehern, Maharishi heißt großer Seher, das der Zeit anzupassen, also dieses alte Wissen der Zeit anzupassen. Und auch in der ayurvedischen Medizin, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, gelten Steine, insbesondere Edelsteine, als sehr machtvolle Instrumente der Natur. Zusammen, es werden im Wesentlichen drei Dinge genannt, die sehr, sehr machtvoll sind. Das ist Nummer eins, sind das die Edelsteine, Nummer zwei Heilpflanzen und Nummer drei Mantren. Mhm. Und das wird in dieser vedischen Wissenstradition natürlich sehr intensiv eingesetzt. Und
was machen dann so Steine? Welche Kraft haben die? Kann man das irgendwie wissenschaftlich, also sind es Strahlen oder sind es einfach dadurch, dass die schon so alt sind und uns was, quasi uns ein Wissen, ein ewiges Wissen nahezu mitgeben, ist es eher das, also eher was Spirituelles oder ist es tatsächlich was Wissenschaftliches?
Also das Spirituelle und das Wissenschaftliche kann man ja eigentlich nicht so sehr voneinander trennen, weil natürlich auch diese spirituellen Techniken wissenschaftlich immer mehr untersucht werden und auch beleuchtet werden und auch anerkannt werden. Aber gerade die Edelsteine werden beispielsweise auch in der ayurvedischen Medizin so verarbeitet durch pharmazeutische Prozesse, dass man sie als Medikamente einsetzt, als Heilmittel. Genauso wie Heilpflanzen beispielsweise. Also von daher gesehen ist das, hat es schon sehr wirkungsvolle, große Wirkung. Und der zweite Aspekt ist, dass diese Edelsteine auch in der vedischen Astrologie eingesetzt werden, weil sie mit bestimmten Planeten in Verbindung gebracht werden. Also die unterschiedlichen Edelsteine mit unterschiedlichen Planeten. Und es ist interessant, dass die vedische Astrologie ist ein Fach, eine Disziplin, die an Universitäten auch gelehrt wird. Es ist eine uralte Tradition. Und bei bestimmten Konstellationen, astrologischen oder astronomischen Konstellationen, werden dann diese Edelsteine eingesetzt, um eine positive Wirkung zu erzeugen.
Ich möchte später noch über das, was du gerade angedeutet hast, nämlich, dass wir so eine komische Trennung mittlerweile haben zwischen spiritueller Weltsicht und wissenschaftlicher Weltsicht. Und da möchte ich später noch drauf kommen. Ich würde aber gern anfangen mit dem Uli Bauhofer persönlich quasi. Woher kommst du? Wo bist du geboren? Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du da reingerutscht, sage ich jetzt mal, in diese ganzen
Themen? Ich habe ja so ein bisschen unkonventionellen Weg hinter mir.
Erzähl mal ein bisschen.
Ich bin geboren in Augsburg. Mhm. Und habe halt mein Abitur da auch gemacht. Dann habe ich Medizin studiert in Ulm und in Würzburg. Und während meines Medizinstudiums, ich war mir eigentlich schon relativ früh sicher, während meiner Schulzeit schon, dass ich gern Medizin studieren wollte. Jetzt war ich nicht so der herausragende Schüler und man brauchte natürlich immer ein gutes Abitur, um dann auch einen Studienplatz zu kriegen. Und ich habe mich dann die letzten zwei Jahre richtig reingehängt, ja, in meiner Schulzeit und habe dann auch ein Abitur gemacht, das gereicht hat, um einen Studienplatz in der Medizin zu kriegen. Und während meines Studiums, ich wollte eigentlich ein Gesundheitsexperte werden. Das war ein großes Anliegen von mir.
Wie kam das?
Also Nummer eins, mein Onkel, der war auch Arzt, mein Vater war Architekt und das hat mich irgendwie begeistert. Ja, also die Medizin hat mich begeistert und ich wollte einfach, das war während meiner Schulzeit, habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich mein Leben eigentlich gerne gestalten wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte einfach was Sinnstiftendes für mich machen. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne Menschen helfen. Und deswegen habe ich mich entschieden, Medizin zu studieren, weil ich ein Gesundheitsexperte werden wollte. Und dann hatte ich während meines Studiums so zwei Schlüsselerfahrungen. Die erste Erfahrung war, während eines chirurgischen Praktikums, als mir der Stationsarzt auftrug, ins Zimmer 6 zu gehen und dem Ulkus den Blutdruck zu messen. Und folgsam wie ich war, bin ich ins Zimmer 6 gegangen und habe das Ulkus besucht, ein Ulkus in Magengeschwür. Und dann kam ich da rein und dann ist mir aber plötzlich so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der ja kein Ulkus im Bett lag, sondern ein Mensch. Und dann ist mir so bewusst geworden, wie unsere Medizin vorgeht, dass wir eigentlich Menschen immer auf seine Krankheiten, wenn es um die Medizin geht, reduzieren oder auf eine chirurgische Technik. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich diese Art der Medizin eigentlich nicht machen will. Mhm. Ja, dass man einen Menschen einfach reduziert auf seine Krankheit, weil es ist ja der Mensch, der die Krankheit hat.
Ja, und dadurch auch isoliert, ne?
Genau. Also, man schaut sich das immer nur sehr punktuell an, aber man schaut sich nie das Ganze an. Und die zweite Schlüsselerfahrung war, dass ich mir am Ende dann Gedanken darüber gemacht habe, was ich jetzt eigentlich gelernt hatte, nachdem ich meine Approbation bekommen hatte und jetzt nun Arzt war. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich in meiner ganzen Ausbildungszeit nie eine einzige Vorlesung über Gesundheit gehört hatte, sondern immer nur über Krankheit. Das heißt, ein Arzt ist ein Krankheitsexperte. Ja, der hat eigentlich von Gesundheit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es ist wirklich so, von Gesundheit hat ein Arzt relativ wenig Ahnung.
Also wie Gesundheit funktioniert. Also genau. Er weiß eher, wie die Krankheit funktioniert, genau, und wie sie sich verändert oder entwickelt, aber er weiß nicht, wie man leben müsste, quasi damit die gar nicht kommt oder das nächste nicht
damit
kommt.
Damit man gesund bleibt. Okay. Und das ist gerade in der jetzigen Zeit natürlich eine enorme Herausforderung, weil unser Gesundheitswesen, wie es im Augenblick existiert, nicht mehr tragfähig, es ist nicht mehr finanzierbar. Ja, einfach deswegen, wenn man sich vorstellt, 1970 beispielsweise waren etwa 20%, maximal 25% der Bevölkerung über 50. Mittlerweile sind es 50%. Also 50% der Bevölkerung sind mittlerweile über 50.
Und damit anfällig für alles, was genau in diesem Gesundheitssystem zu tun ist.
Also beispielsweise in den letzten 3 Lebensjahren werden etwa 25% der Kostenverbrauch, die bei einem Menschen anfallen, für die Gesundheit im Laufe seines Lebens. Also in den letzten 3 Jahren 25%. Und nachdem die Menschen natürlich immer älter werden, wird es natürlich immer mehr.
Jetzt hast du also in diesem Studium oder in dieser, du hast eine Approbation gehabt, du hast diese Erkenntnisse gehabt, die du gerade gesagt hast. Und wie ging es dann weiter? Hast du dann eine Praxis aufgemacht und warst erstmal
normaler
Arzt?
Nein, dann war ich zuerst in der inneren Medizin eine Weile und dann hatte ich aber eben die Gelegenheit, mal Rishi kennenzulernen, und der hat mich dann eingeladen, in die Schweiz zu kommen. Er hatte da eine Forschungseinrichtung installiert mit Wissenschaftlern aus allen unterschiedlichen Bereichen, und die haben dann interdisziplinäre Forschung betrieben im Bereich des Bewusstseins. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig spannend, ja, weil ich ja meine Doktorarbeit darüber gemacht habe, wie die Meditation sich auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und da hat sich eben herausgestellt, dass beispielsweise, wenn wir meditieren, in unserem Körper genau das Gegenteil von dem passiert, was in einer Stresssituation passiert. Jetzt müssen wir das eine wissen, dass die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise Stress als die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts benennt. Und deswegen ist natürlich Stressmanagement, effektives Stressmanagement von herausragender Bedeutung heutzutage.
Bist du dann nach Indien gegangen mal oder hast du da mal gelebt?
Ich habe so 4,5 Jahre in Indien verbracht und es war natürlich eine extrem prägende Zeit für mich. Für diejenigen, die Indien kennen, da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder man liebt Indien oder man hasst es,
ja,
weil man möglicherweise dann nur den Schmutz und die Armut sieht, aber nicht wirklich die tiefe Kultur. Ist eigentlich die einzige Hochkultur, die die Menschheit hatte im Laufe der Geschichte, die aber überlebt hat. Das heißt, wo dieses Wissen, das diese Hochkultur ausgemacht hat, wirklich noch präsent ist und auch gelebt wird.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast du da gelebt oder warst du da in so?
Also ich war da mit Maharishi dort und ich habe da vor allem eben die ganze ayurvedische Medizin kennengelernt. Und ich hatte das große Glück, dass ich wirklich so von den führenden ayurvedischen Ärzten in Indien lernen durfte. Und das war in den 80er Jahren, und dann war ich aber auch sehr viel unterwegs. Ich war jetzt nicht nonstop in Indien, sondern es waren 4,5 Jahre. Und ich war dann auch in einer Position, wo ich ayurvedische Projekte mitgeleitet habe. Wir waren beispielsweise viel in Südamerika. Wir haben die erste ayurvedische Klinik dann in Amerika etabliert. Einfach mal, um auszuprobieren, wie das auf den westlichen Menschen überhaupt wirkt. Und auf der Grundlage, dann bin ich irgendwann nach Deutschland zurückgekommen, Ende der 80er Jahre, und habe 3 ayurvedische Kliniken aufgebaut, unter anderem die größte in Europa. Und das habe ich dann 10 Jahre oder länger, 12 Jahre gemacht. Und dann bin ich zurück nach München, also in die Nähe meiner Heimat, und mache seitdem eine ayurvedische Praxis, also eine normale Praxis, aber mit dem Hauptschwerpunkt ayurvedische Medizin, und mache viele Vorträge und Seminare und Meditationskurse.
Dann wollen wir doch mal in dieses Thema erst reingehen. Später stellt sich natürlich immer die Frage, was ist ayurvedische Medizin genau eigentlich, oder wie unterscheidet sich es von der anderen? Vielleicht ziehen wir das doch vor, weil wir es jetzt gerade genannt haben. Also was bedeutet eigentlich ayurvedische Medizin?
Also der Begriff Ayurveda setzt sich aus den 2 Worten zusammen, Ayus, das heißt Leben, und Veda heißt Wissen. Also ayurvedische Medizin befasst sich mit dem Wissen vom Leben. Und um das vielleicht so ein bisschen genauer zu sagen, es ist also keine indische Medizin, wie immer missverständlich propagiert wird, sondern es ist das Wissen davon, wie das Leben idealerweise funktionieren sollte. Das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Straßenverkehr. Ja, wenn man, der Straßenverkehr funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Wenn ich an eine rote Ampel fahre, dann bleibe ich zumindest in Deutschland meistens stehen. Wenn ich aber jetzt das Gefühl habe, ich lasse mir doch von so einer Ampel nicht vorschreiben, ob ich jetzt stehen bleibe oder nicht, und fahre dann weiter, dann ist der Ampel das relativ egal, aber ich muss dann mit den Konsequenzen leben. Und genauso ist es im Wesentlichen mit unserem Leben. Ja, das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und wenn ich diese Gesetzmäßigkeiten befolge, dann bleibe ich gesund. Und wenn ich diese Gesetzmäßigkeiten permanent verletze, dann werde ich irgendwann krank. Das ist einfach die Konsequenz der Verletzung dieser Gesetze des Lebens.
Was ist das Hauptgesetz? Kann man das so sagen?
Das sind ganz, ganz viele Dinge, wie ich einfach meinen Alltag bestreite. Ja, also wenn wir uns jetzt beispielsweise vorstellen, wie wir unsere Arbeitswelt kreiert haben, da werden einfach viele Gesetze des Lebens missachtet. Und ein Beispiel, vor 150 Jahren ist die Elektrizität von einem großen Wissenschaftler namens Edison eingeführt worden. Ja, der hat die Glühbirne entdeckt. Und seitdem haben wir einfach das Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Das heißt, wir haben die Nacht zum Tage machen können. Und früher war das halt so, dass die Menschen, wenn es dunkel wurde, ins Bett gegangen sind, weil sie schlafen mussten, weil sie ja nichts mehr tun konnten, ja, weil sie nichts mehr gesehen haben.
Ja, klar.
Ja. Und das hat sich total verändert, und dadurch, das muss man jetzt nun auch klar sehen, haben sich die ganzen Biorhythmen in unserem System total verändert. Ja, weil die Biorhythmen werden durch den Tag-Nacht-Rhythmus geprägt. Ja, und dadurch sind natürlich sehr, sehr viele Funktionen in unserem Körper vollkommen aus dem Ruder gelaufen.
Also das heißt, ist
ein ganz wichtiger Punkt.
Man ist quasi,
Menschen schlafen zu wenig.
Wir heutzutage schlafen zu wenig und zu spät, und und wir sind praktisch in einer Phase, wo der Körper eigentlich zur Ruhe kommt, oft noch in Alarmbereitschaft, was wir quasi vom Jagen eher Vormittag wäre,
sage
ich jetzt mal. Sind wir es aber abends.
Ja.
Okay. Das leuchtet total ein. Und das Zweite ist wahrscheinlich, wenn man, ich weiß nicht viel über Ayurveda, aber ich weiß, dass es viel mit Ernährung zu tun hat. Das heißt, ist es bei der Ernährung genauso, dass wir einfach, na, eigentlich ist es klar, wir fressen einfach, auf Deutsch gesagt, viel zu viel Scheiß, oder?
Um es mal ganz konkret zu sagen. Du hast es total auf den Punkt gebracht. Also meine Erfahrung ist einfach die, dass die meisten Menschen sich mit Messer und Gabel umbringen.
Okay.
Ja, und insbesondere die Art der Lebensmittel, die wir heute essen, das ist einfach nicht gesund. Ja, das industrialisiert hergestellte Lebensmittel, das hat mit der Natur relativ wenig zu tun. Und es ist aber nicht nur das, was wir essen, sondern auch, wann wir essen. Ja, weil das hängt ja auch mit der Biorhythmik zusammen. Ja, viele Menschen essen viel zu spät abends, viel zu schwer abends, weil abends beispielsweise, es gibt so einen schönen Satz von dem Pfarrer Kneipp, ja, Sebastian Kneipp, der die Kneippkuren ja entwickelt hat, der hat immer gesagt, die späten Abendessen füllen die Särge. Und in China gibt es den Satz, ja, das Abendessen überlasse ich meinen Feinden. Und das ist wissenschaftlich jetzt sehr schön untermauert, weil man einfach weiß, dass die Verdauungsenzyme, die ja über bestimmte Gene kodiert werden, abends nicht mehr gebildet werden. Einfach deswegen, weil die Gene für diese Verdauungsenzyme abgeschaltet sind. Und auch die ganzen Mikroorganismen, sprich unser Mikrobiom, das ja ganz wesentlich ist für den Verdauungsprozess, abends auch nicht mehr aktiv sind. Also bei dem Verdauungsprozess nicht mehr helfen, diese Bakterien. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, warum wir einfach darauf achten müssen, dass wir unsere Hauptmahlzeit idealerweise mittags zu uns nehmen. Ja, und dann gibt es eine uralte Regel in der ayurvedischen Medizin, dass man nicht essen sollte, bevor die vorige Mahlzeit nicht verdaut ist. Also die permanente Snackerei, die wir alle eigentlich so praktizieren, das ist nicht gut. Und es ist ja dieser Begriff der Autophagie jetzt eingeführt worden, die 16-8-Regel, ja, ja. Intervallfasten, das praktizieren ja mittlerweile eine ganze Menge Leute, was sehr, sehr gut ist. Einfach deswegen, weil dadurch der Körper in die Lage versetzt wird, alte, beispielsweise funktionsuntüchtige Proteine oder auch Zellstrukturen abzubauen und wiederzuverwerten.
Also indem man ihn einfach lang genug in Ruhe lässt, einfach.
Ganz genau, das ist, hast du wunderbar ausgedrückt. Ja. Ja, es ist einfach dem Körper die Möglichkeit zu geben, das zu machen, was er machen will, idealerweise, und dadurch auch dafür zu sorgen, dass man ein gesünderes, längeres Leben führt.
Wenn man das macht, kann man dann spät essen. Ich sag's mal
bist
so.
Bist du immer spät?
Nicht immer, aber ich neige dazu. Also ich war jetzt wieder viel im Süden und habe mir gedacht, ja, das stimmt schon alles, was wir da so an, dass wir da zurückkehren. Aber wenn du in Italien irgendwie oder in Frankreich hockst und dann sind die Menschen abends, treffen sie sich zum Gelage und du schaust zu und ich stelle fest, dass sie eine große Lebensfreude haben. Also mir scheint auch die Einstellung zu dem ganzen Thema eine wichtige Rolle zu spielen. Ich glaube, da will ich hin.
Absolut.
Also ich habe das Gefühl, wenn ich mit Freunden bin und es ist abends ein schönes Essen und ich fange jetzt nicht gleich in der Früh um 8 oder um 9 wieder zum Essen an, sondern warte bis Nachmittag quasi und gebe mir diese Zeit, dann habe ich das Gefühl, geht es mir besser, als wenn ich um 6 oder 7 abends was reinschlinge, damit halt gegessen ist. Und dann lasse ich diese Zeit über. Also ich wollte eigentlich auf diese Einstellung hin.
Ja,
Lebensfreude, was macht eigentlich die Lebensfreude aus für einen gesunden Menschen?
Ja, hat man das wissenschaftlich ganz, schon? Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz entscheidend. Also gerade für die Langlebigkeit ist beispielsweise, sind die sozialen Kontakte eigentlich die Nummer 1.
Ja, okay.
Also, wichtigster Faktor für unsere Langlebigkeit, neben der Ernährung, neben unserem Sport, neben unserem Stressmanagement, ja, Sinn spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle und das hängt natürlich mit unseren sozialen Kontakten zusammen. Um das einfach nochmal kurz zu korrigieren, es hängt natürlich auch damit zusammen, in welcher klimatischen Zone du lebst. Also im Süden, die Menschen, die im Süden leben, ja, wenn es beispielsweise draußen sehr, sehr heiß ist, dann geht natürlich automatisch der Appetit auch zurück. Und deswegen essen die bevorzugt lieber abends. Ja, gerade im Sommer. Und das macht auch Sinn. Aber bei uns, in unseren klimatischen Regionen, ist es eben anders.
Ja. Was mir auch immer auffällt, weil man gerade bei diesem südlichen und anderes Lebensgefühl ist, dass zum Beispiel das, was wir machen, nämlich Alkohol trinken um des Alkoholtrinkens willen. Mhm. Das machen die. Also ich beobachte immer die Italiener, die trinken irgendwie Wein zum Essen, so, aber dann geht's nicht weiter, sondern die trinken dann eigentlich viel Wasser und noch vielleicht ein Glas Wein, aber die kämen jetzt nicht auf diese Idee, wie bei uns geht ja eigentlich der Abend nach dem Essen erst los, so ein guter Abend, sage ich jetzt mal. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das eben auch in diesem Klima verheerendere Katastrophe, also verheerende Folgen hat, weil wenn du einfach bei der nächsten Tag irgendwie funktionieren musst, ist es natürlich anstrengender mit einem Kater, wenn es 30 Grad hat, als wenn es halt 15 Grad hat und regnet, oder?
Ja, also grundsätzlich ist es mit dem Alkohol natürlich so eine Sache. Ja.
Ah,
also,
ich hab's gewusst, dass das auch noch kommt.
Und du trinkst ja jetzt im Augenblick auch Wasser.
Ja, ich trinke nicht mehr so viel.
Es ist mittlerweile einfach wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen, ja, dass Alkohol schlecht ist. Und muss ich ja auch das eine klar machen, es ist die einzige legalisierte Droge, für die du dich eigentlich rechtfertigen musst, wenn du sie nicht nimmst. Und man weiß heute mittlerweile, dass der Alkohol, und zwar in jeder Menge, einfach für unsere Gesundheit nicht zuträglich ist. Ja, und es ist jetzt gerade wieder eine Studie, ich habe sie gestern erst gelesen, erschienen, dass Alkohol auch in geringen Mengen das Demenzrisiko dramatisch erhöht.
Naja, gut, das ist ja fast logisch, ne? Also ich meine, wenn man weiß, wie es einem geht, wenn man zu viel trinkt, dann ist wahrscheinlich nachhaltig was kaputt. Also das ist überhaupt sowas, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde aber erst jetzt mal kurz in dieses Meditationsthema reingehen, weil jetzt haben wir dieses ayurvedische Thema mal ungefähr so im Groben verstanden. Wer mehr darüber wissen will, kann sich ja bei dir weiter informieren. Es gibt viele Bücher, es gibt viele Videos.
Also im Ayurveda geht es im Wesentlichen darum, ein Leben zu führen, das uns gesund und glücklich und zufrieden erhält.
Und in Einheit eben mit dem, was die Natur vorgibt, oder?
Das ist der entscheidende Punkt. Im Einklang mit den Gesetzen des Lebens.
Die Meditation, ich kann es kurz erzählen. Wir haben uns kennengelernt über Bekannte und ich habe bei dir den Kurs belegt, weil zu der Zeit hatte ich so viel Stress, dass ich irgendwie auch nicht mehr klar kam. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich bei dir diesen Kurs gemacht, habe das Meditieren erlernt und habe festgestellt, dass das mein Leben verändert hat, dass es mir neue Aufgaben stellt aber auch. Also dass ich merke, mein Umgang mit der Meditation erzählt wahnsinnig viel über mich die ganze Zeit. Wenn ich regelmäßig meditieren kann und es geht für mich, dann bin ich gut im Einklang. Wenn ich das nicht schaffe, dann hakt es meistens genau an dem Thema, wegen dem ich meditieren sollte, kann es aber dann nicht, weil ich in einem Zustand bin, wo das eben schwierig ist. Hat viel mit meinem Zeitmanagement zu tun, stehe ich so auf, dass ich immer die Zeit habe, das zu machen oder so, all diese Sachen. Und das Meditieren selber macht einem die Technik, die du lehrst, diese transzendentale Meditation, bringt einen natürlich sehr an seine grundsätzliche nervliche Grundausstattung, wenn man sehr unruhig ist, wenn man sehr viel unterwegs ist in sich, dann kommt man schwer rein, wenn man in der Mitte ist, dann kommt man leicht rein, dann bringt es auch am meisten, hat man immer das Gefühl, wobei du gleich sagen wirst, es ist völlig egal, was wir denken, es bringt immer gleich viel, das weiß ich schon. Jetzt hast du das angefangen in deinem Leben irgendwann zu installieren? Du hast es dann angefangen, anderen Menschen weiterzugeben. Jetzt machst du das so lange, dass jetzt nicht nur wissenschaftlich, weil das Herz-Kreislauf-System hast du angesprochen, das kann jeder nachvollziehen, der mal meditiert hat, über einen längeren Zeitraum, dass man wirklich so absinkt in sich drin. So, das heißt, das Herz-Kreislauf-System fährt nachweislich runter, das spürt man, da brauche ich jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung dazu. Aber hast du in den vielen Jahren gemerkt, dass die Menschen, die das machen und aufgrund deiner Kurse, dass die ihr Leben nachhaltig positiv verändern konnten?
Absolut.
Und in welcher Hinsicht?
Also ich kann von mir vielleicht sagen, als ich anfing zu meditieren, war ich extrem skeptisch.
Ja, glaube jeder, oder?
Ja. Aber nicht jeder.
Also die viele. Meisten. Also jetzt vielleicht nicht mehr so, aber zu der Zeit.
Aber ich war sehr, sehr skeptisch und ich habe mich lange damit beschäftigt, bevor ich dann den Schritt gemacht habe, weil der Meditationslehrer, der mir das beigebracht hat, hat mir irgendwann mal gesagt, dem ging ich fürchterlich auf die Nerven, ja, um auch klar zu sagen. Und dann hat er mir gesagt, jetzt pass mal auf, ja, stell dir vor, du triffst einen Eskimo und du willst dem jetzt erklären, wie eine Erdbeere schmeckt. Dann kannst du dich mit dem Stunden, Tage, wochenlang unterhalten. Der wird es nicht wissen, bevor du nicht eine Erdbeere nimmst, die in den Mund steckst und dann weiß er's. Und genauso ist es mit der Meditation. Das muss man machen, um wirklich zu verstehen, was da passiert. das hat mich überzeugt, dann habe ich es gemacht und die erste Meditation, die ich gemacht habe, hat mich überzeugt, weil ich da etwas erlebt habe, was ich vorher nicht kannte. Und seitdem mache ich das absolut regelmäßig. Das mache ich jetzt schon ein paar Jahrzehnte und es hat mir einfach extrem viel gebracht, es hat einfach mein Leben verändert. Und was ich immer feststelle, wenn ich die Menschen in die Meditation einweise, die ja aus der Yoga-Tradition stammt, also Jahrtausende alt ist, dass sie sehr, sehr viel sensibler für sich selber werden. Ja, also das sagen mir beispielsweise dann viele, sie essen viel bewusster, achtsamer. Sie gehen achtsamer mit sich um, weil sie sensibler für sich werden. Sie werden sensibler für das, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Und das ist übrigens in der ayurvedischen Medizin ein ganz wesentliches Grundkonzept. Das nennt man im Sanskrit Satmya und Asatmya. Satmya heißt Verträglichkeit. Wenn man es aber direkt etymologisch analysiert, dann heißt Satmya, Sat ist Wahrheit und Mya ist meine. Also etymologisch heißt das meine Wahrheit. Es geht im Wesentlichen darum, uns dafür zu sensibilisieren, was unsere Wahrheit ist. Nicht die Wahrheit von irgendjemand anderem, sondern meine Wahrheit. Das heißt, was ich esse, was ich trinke, welche Menschen ich gern um mich herum habe, wo ich gern in Urlaub hinfahre, ja, welchen Job ich mache. Was ist meine Wahrheit? Was tut mir gut? Ja, was hilft dazu, dass ich in der Balance bleibe, dass ich gesund bleibe und damit natürlich auch andere Menschen einen guten Einfluss auf die haben, eine gute Energie verbreite?
Aber du hast gerade was angesprochen, weil ich dich ja gerade gefragt habe, ob das Veränderungen in dem Leben nach sich zieht, und das tut's ja. So, weil wenn du auf dich selber besser schaust, dann schaust du natürlich auch besser hin, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, ist gleich auch Arbeit, ist gleich auch Menschen, die du in deinem Leben hast. Das heißt, es kann passieren, und ich glaube, bei den meisten passiert es, dass das eine Kette von Veränderungen nach sich zieht.
Da haben viele Angst davor.
Genau,
und Veränderungen. Ja, und instinktiv Angst davor. Mhm, obwohl es was extrem Positives bewirkt, aber instinktiv wehrt man sich gegen mögliche Veränderungen.
Genau, es kommt erstmal was durcheinander. Mhm. Und durcheinander kommen bedeutet wieder Stress. Und das, aber das ist doch ein interessanter Punkt, dass das passieren kann oder sogar erstmal passiert. Also ich habe das bei mir ja selber auch erlebt. Dann denke ich mir,
wie
so,
hat sich das bei dir?
Naja, weil ich halt überhaupt kein, ich hatte bis dahin kein Stressmanagement, um es ganz deutlich zu sagen. Ich habe gemacht und bin noch dazu so gestrickt, dass ich schwer Nein sagen kann, dass ich versuche zu gefallen wahrscheinlich, da komme ich wahrscheinlich her, sonst würde ich niemals auf eine Bühne gehen, wenn man das nicht will. Also auf einmal war ich total konfrontiert mit meinem Psychogramm, das da sagt, oh, das merke ich aber jetzt, dass mir das nicht gut tut, will es aber eigentlich nicht verändern, weil mir das sonst zu stressig wird, merke aber, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus, weil ich ändere mich nun mal gerade. Mhm. So. Das heißt, man braucht auch eine Geduld mit sich und mit der Veränderung und ein Vertrauen, dass das, was sich da jetzt ändert, dann tatsächlich besser ist als vorher.
Es ist wirklich ein Vertrauen ins Leben, dass du mehr und mehr gewinnst. Ja, weil es geht letztlich im Leben ja immer nur darum, dass du dich weiterentwickelst. Und wenn du dich dagegen sträubst, dich weiterzuentwickeln, dann sorgt das Leben dafür, dass du dich weiterentwickelst. Ja, und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass man sich der Entwicklung öffnet, dass man sich der Veränderung öffnet, weil das Leben ist Veränderung. Das ist die Natur des Lebens. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Und der Grund ist, dass du dich entwickelst.
Ja. Und ist dieses regelmäßige Meditieren dann quasi der Versuch, dieser Veränderung was Konstantes entgegenzustellen?
Das ist eine wunderbare Sache, ja, die du jetzt ansprichst. Weil wir haben ja eigentlich, die Corona-Zeit hat es eigentlich sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ja, man hat man hat eine gewisse Abscheu vor Veränderung, weil man ja nicht weiß, wo das Ganze hinführt. Aber das Leben ist einfach Veränderung. Und wir haben instinktiv immer ein bestimmtes Bedürfnis nach einer Konstanten in unserem Leben. Ja, wir wollen unser, ich weiß noch, in meiner Schule, da kam mal von der Sparkasse immer einer in der Volksschule, war das bei dir
30.10.
auch noch so.
30.10.
Und dann musste man immer in die Sparbüchse was ein, und der kam dann am Ende des Schuljahres wieder, und dann hat man gedacht, okay, macht jetzt was für sein Leben und man hat einen festen Zinssatz. Und dann ist aber plötzlich der Zinssatz negativ geworden. Genau. Ja, dann denkt man, okay, das mit dem Sparkonto, das funktioniert mit der Dauerhaftigkeit auch nicht so richtig. Ich sage, okay, ich brauche eine Immobilie oder man braucht eine feste Partnerschaft, ja, die aber dann möglicherweise auch nicht so fest ist. Also wir haben ein bestimmtes Bedürfnis nach etwas Unveränderlichem. Das gibt es aber nicht in der Welt der Veränderung. Ja, das widerspricht sich. Aber tief in uns gibt es einen Bereich, der sich nicht verändert. Ja, und das nennt man im Yoga das Selbst, unser Selbst. Ein Mensch, der selbstbewusst ist, ist nicht einer, der stolz ist auf seine Karriere oder auf sein Auto oder auf sein Bankkonto, sondern Selbstbewusstsein heißt, sich seines Selbst bewusst zu sein. Und dieses Selbst, das zu entdecken und das mehr und mehr in seinem Leben zu integrieren und zu leben, das ist der eigentliche Zweck der Meditation, der spirituelle Zweck. Neben all den ganz praktischen Dingen, ja, dass du einfach besser schläfst, dass dein Blutdruck besser wird, ja, all diese Dinge, dass du besser gelaunt bist, dass du in deinem Alltag besser umgehen kannst, dass du mit Stress besser umgehen kannst, das sind die alltäglichen Dinge. Aber daneben hat es eben diesen spirituellen Aspekt, dass du dich weiterentwickelst und dass diese Entwicklung nicht aufhört, ja, auch wenn du 70 bist, du musst immer bereit sein, dich weiterzuentwickeln und das hält dich auch frisch und es hält dich jung. Ja, das hat Albert Schweitzer in einer wunderbaren Definition über die Jugend mal gesagt. Er hat gesagt, Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt, Jugend ist ein Geisteszustand, ja, und dass du den Schwung des Willens, deine Begeisterungsfähigkeit bewahrst in deinem Leben, das ist wichtig.
Es gibt einen Vorwurf quasi, der immer wieder kommt oder der mir auffällt über die Jahre jetzt, nämlich, dass man vielleicht als Mensch, wenn man so anfängt, sich seiner selbst mehr bewusst zu werden und sich mit all dem, was du gerade gesagt hast, mehr beschäftigt, dass man egoistischer wird. Also dass man dadurch, dass man so eine Selbstbeschau abgleitet, wo man quasi für die anderen kaum mehr Raum hat, weil man in so einer Selbstdauerwahrnehmung stecken bleibt.
Also ich glaube, nach meiner Erfahrung...
Kennst du diesen Vorwurf?
Ja, den Vorwurf kenne ich sehr gut. Mhm. Nach meiner Erfahrung ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, weil wenn du darauf achtest, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dann bist du automatisch für deine Umwelt eine Bereicherung. Ja, also wenn du am Morgen aufstehst, ins Badezimmer gehst, in den Spiegel schaust und dir ein lachendes Gesicht oder ein strahlendes Gesicht entgegenblickt, dann weißt du, dass die Leute, die das Glück haben, dich an diesem Tag dann zu treffen, bereichert werden. Ja, aber wenn du immer nur griesgrämig bist und mit deinen Problemen zu kämpfen hast, dann ist es für deine Umwelt auch nicht sonderlich zuträglich. Also, wenn es dir besser geht, und du etwas dafür tust, dass es dir besser geht, ja, also auf deine Gesundheit achtest, auf dein Stressmanagement, dass du meditierst, dann bringst du das automatisch nach draußen und davon profitiert deine Umwelt. Und du wirst, wenn du sensibler für dich selber wirst, wirst du auch sensibler für die Anliegen anderer. Und das heißt, du kannst andere besser verstehen, wenn du mehr mit dir im Reinen bist und sich nicht alles um deine innere Problematik dreht, dann hast du für andere viel mehr Raum, ja, und kannst dich um die anderen auch viel mehr kümmern.
Ich habe immer so, wo ich manchmal ein bisschen schlecht drauf bin, ist, dass ich mir denke, jetzt machen das so viele Leute. Also ich glaube, ich habe so das Gefühl, in den letzten 10, 15 Jahren gab es deutlich eine Entwicklung dahin, dass wir überhaupt Bewusstsein für solche Dinge wieder haben. Wenn man aber die reale Welt anschaut, die globale, dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, das gibt's doch nicht. Also auf der einen Seite kommen wir immer mehr rein in das Bewusstsein und auf der anderen Seite machen wir genau das Gegenteil. Also wir zerstören viel mehr, entfernen uns eigentlich viel mehr von unserem menschlichen, humanistischen Wesen, als das vielleicht die letzten 70 Jahre der Fall war. Hast du dafür eine Erklärung? Ist das was Globales, ein globales, großes Bewusstsein, das nun mal noch braucht, um sich dann zu verändern, sage ich jetzt mal? Oder hat das miteinander nichts zu tun. Die Welt war quasi immer gleich schlecht. Nein. Und dazwischen gibt's halt Leute, die mit sich gut umgehen, und der Großteil zieht halt den egoistischen oder den machtpolitischen Scheiß durch.
Also jetzt muss man sich das eine einmal klar machen. Ja, wir haben 8,5 Milliarden Menschen auf der Welt mittlerweile. Und der Anteil, der sich wirklich darum kümmert, sich weiterzuentwickeln und etwas für die persönliche Entwicklung zu tun, ist natürlich verhältnismäßig gering. Wir leben in einer Zeit, wo sich jeder fragt, Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe noch nie so viele Patienten gehabt, die von sich aus zu mir sagen, ja, sie sind einfach extrem erschöpft, sie sind extrem gestresst und sie wollen beispielsweise, um diesem Stress etwas zu entgehen, überhaupt keine Nachrichten mehr anschauen. Mhm. Ja, die schauen keine Zeitung mehr an, die schauen keine Nachrichten mehr an, weil man sagt, man hört nur noch Negativität.
Ja,
gerade in den letzten Jahren hat sich das unglaublich aufgebaut. Und wenn du jetzt beispielsweise betrachtest, was in unserer Welt im Augenblick los ist, dann fragst du, wie kann denn das sein? Das ist doch alles vollkommen verrückt. Ja, wir könnten es uns doch augenblicklich schön machen. Und zu welchem Zweck schlagen sich die Köpfe ein und bringen die sich alle gegenseitig um? Das ist doch Wahnsinn. Aber jetzt muss man sich ja einfach nur mal schauen. Man muss ja einfach nur mal schauen, wie es beispielsweise im Straßenverkehr zugeht. Ja, also was wir persönlich auch dazu beitragen. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Das Kollektivbewusstsein macht das überhaupt erst möglich. Da muss sich im Kollektivbewusstsein schon so viel Aggression aufbauen, ja, damit beispielsweise ein Krieg entstehen kann. Weil wenn die Menschen einfach, wer hat es gesagt, wenn Krieg ausgerufen wird und keiner geht mehr hin, dann ist der zu Ende. Und es gibt beispielsweise in der Yoga-Tradition, also in der Bibel des Yoga, das sind die Patanjali-Yoga-Sutren, da gibt es einen Satz, der sehr bemerkenswert ist. Der sagt, in der Nachbarschaft des Yoga löst sich Feindseligkeit auf. Das heißt, jeder von uns, und das muss man sich klar machen, ist daran beteiligt, wie die Welt aussieht. Und wenn wir etwas dafür tun, in uns Frieden zu schaffen, dann bringen wir diesen Aspekt, diese Energie des Friedens auch in unsere Umwelt.
Ich glaube aber, dass viele so da hängen bleiben quasi, dass sie sagen, das mache ich doch, und es ist aber trotzdem, es wird trotzdem immer schlimmer. Also ja. Ich verstehe jeden, der sagt, ich bin ja auch jemand, der sagt, in erster Linie muss ich mein Umfeld erstmal mit mir, ich muss strahlen quasi in genau. Dieses Umfeld, sonst kriegen wir diese Welt sowieso nicht
so. Und das ist ja das, was du machst, was du ja. Vorhin gesagt hast, das war irgendwie ein egoistisches Anliegen, dass du auf die Bühne gegangen bist, um zu gefallen, aber du machst doch Menschen Freude.
Ja, ich glaube aber, dass es bei dem Bühnenberuf schon zum Beispiel wichtig ist, dass man sich verändert. Mhm. Also ich glaube, wenn jemand die ganze Zeit nur macht, weil er halt sein Ego befriedigen will, dann bringt das irgendwann nichts mehr. Also auch für dich nicht und für die Leute nicht. Irgendwann musst du dich von deinem Ego befreien und musst sagen, ich mache das, weil ich das gern mache und weil ich das gut kann und weil ich wirklich die Freude daraus ziehe, andere Menschen glücklich zu machen.
Genau.
Dass das nimmer nur darum geht, dass ich das jetzt irgendwie abgefeiert werde und dann geht es mir irgendwie besser. Also das heißt, auch das muss sich verändern. Also dieses Strahlen, das verstehe ich schon, dass man in seiner Veränderung seine Strahlung nach außen verändert. Aber trotzdem glaube ich, das erlebst du ja, hast ja gerade erzählt, auch aus deiner Praxis und aus den Leuten, die zu dir kommen, dass viele hadern damit, dass sie das eigentlich machen und dass sie das immer versuchen und aber das Gefühl haben, sie dringen nicht mehr rein in die Welt. Und empfindest du das selber bei dir auch so oder empfindest du es, hast du diese Selbstzweifel und schlechten Gedanken, die damit zusammenhängen, hast du die gar nicht, sondern du sagst, ich mache einfach weiter, ich gebe einfach weiter das, von was ich erfüllt bin, weil das ist eh das Einzige, was mir bleibt, und bevor ich mir die negativen Gedanken mache, mache ich lieber das nächste Gute. Kannst du das?
Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit.
Aber du kannst
ich das persönlich, auch. Ja,
persönlich.
Ich persönlich sehe das Ganze auch sehr optimistisch. Auch diese großen Transformationen, die im Augenblick stattfindet, was jetzt auf uns zukommt, beispielsweise mit der KI, ja, also die künstliche Intelligenz, die wird unser Leben total revolutionieren. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber die Frage ist, und die sich da stellt, und das finde ich unglaublich spannend, was ist denn eigentlich der USP? Das heißt, was ist das Alleinstellungsmerkmal des Menschen, was die KI nie entwickeln wird? Ja, die KI wird nicht in der Lage sein, Bewusstsein zu entwickeln. Und das haben wir als Menschen. Wir haben Bewusstsein. KI hat kein Bewusstsein. Ja, was die KI macht, ich habe da neulich mal einen Vortrag drüber gehört, macht ja im Wesentlichen nichts anderes, wenn du jetzt ChatGPT fragst. Ja, das ist, man muss ja auch sich das eine klar machen, wir sind im Embryonalstadium
eben,
der
KI. Deswegen weiß man ja noch gar nicht, was die kann.
Genau. Aber die mischt ja im Wesentlichen wie ein DJ, ja, wie ein Disc-Jockey, einfach nur das zusammen, was er gerade an Musik zur Verfügung hat. Und genauso macht es die KI. Die KI, wenn wir ChatGPT fragen, merken wir im Laufe der Zeit, die wird ja eigentlich dümmer. Einfach deswegen, weil so viele Leute auch Dummheiten ins Netz stellen. Und wenn du jetzt die KI irgendwas fragst, dann werden natürlich diese Dummheiten da auch mit integriert. Das heißt, man muss auch schon vorsichtig sein, was dir die KI dann sagt, ob das wirklich stimmt. Ja, aber trotzdem, das wird sich unglaublich entwickeln. Und die Frage wird sich stellen, was macht uns Menschen aus? Und deswegen ist es, glaube ich, so unglaublich wichtig, das Bewusstsein weiterzuentwickeln. Und ich glaube, jede Transformation, und wir befinden uns in einem Prozess der Transformation, führt immer, wie du es vorher auch gesagt hast, wenn du anfängst zu meditieren, dann ruckelt es erstmal im Karton. Ja? Und genauso ist es auf der Welt. Die Welt wird sich verändern, muss sich auch verändern. Und in dieser Transformation, da wird es einfach unruhig. Mhm. Ja, das ist wie, wenn du Wasser erhitzt, bevor das in den nächsten Aggregatzustand geht. Ja, wenn Wasser dann plötzlich zu dampfen anfängt, wird es zunächst mal extrem unruhig. Und dann beginnt plötzlich ein ganz neuer Aggregatzustand. Und ich glaube, die Möglichkeit hat die Menschheit, dass ein neuer Aggregatzustand entstehen kann.
Auch in Zusammenhang mit dieser KI, weil ja zu was sie führen kann, ist ja, dass wir noch mehr Zeit haben, quasi, die wir nicht mit klassischer Arbeit verbringen. Weil das wird die KI vermutlich, Produktionsprozesse wird die regeln. Also wir werden vielleicht in eine Welt geraten, wo diese klassische uns selber ausbeutende Arbeit gar nicht mehr in der Form existieren wird. Das zumindest sagen es viele Zukunftsforscher. Was wir jetzt als Problem noch definieren, wohin mit den Arbeitsplätzen, wird aber irgendwann das Thema sein, dass es das nicht mehr braucht. Und was machen wir jetzt mit uns selber?
Genau.
Ist das der Kipppunkt vielleicht?
Das ist das, was ich meine, ja, dass man sich wirklich mal um eine ganz andere Facette des menschlichen Lebens kümmern kann, nämlich, dass man sich mehr auch um die spirituelle Dimension unseres Lebens kümmert. Ja, und das bedeutet eine Bewusstseinsentwicklung. Also wenn man beispielsweise die ganze Longevity-Forschung, die ja im Augenblick sehr gehypt wird, mal intensiver anschaut, da schaut man
sich... Also Longevity, für die das nicht die wissen, heißt Langlebigkeitsforschung.
Ja, also genau. Die Langlebigkeitsforschung.
Noch älter werden.
Was soll mir denn das bringen? Ja, wenn ich jetzt beispielsweise 150 werde oder 200, wie manche sagen, das ist alles möglich aufgrund der wissenschaftlichen Entwicklung. Was mache ich denn mit dieser Zeit? Mhm. Ja, wofür nutze ich denn mein Leben? Und ich glaube, das ist, also diese Sinnfrage, die dann auftaucht, das kann uns, glaube ich, den nächsten weiteren Schritt des Menschseins auch offenbaren. Ja, Paracelsus hat mal diesen schönen Satz gesagt, nur die Höhe des Menschen ist der Mensch. Also wenn er sich wirklich, wenn wir den Gipfel des Menschseins erklimmen, und das ist eine Bewusstseinsentwicklung, dann haben wir eigentlich das Recht, uns Menschen zu nennen, weil sonst führen wir ein animalisches Leben.
Jetzt hast du ganz oft dieses Wort benutzt, diesen Ausdruck Bewusstsein. Was ist das eigentlich genau? Oder kann man das irgendwie besser greifen? Ich glaube, jeder hat sowas, was er drunter selber versteht.
Ja.
Aber was versteht man denn in Wahrheit drunter?
Also es ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage. Ich möchte es vielleicht mal erklären anhand einer Analogie. Wir stellen uns vor, wir gehen ins Kino. ja, wir schauen uns einen Film an, nach 2 Stunden gehen wir raus, sind entweder begeistert oder weniger begeistert und überlegen uns, was hast du jetzt eigentlich 2 Stunden gemacht? Du warst in einem bequemen Sessel gesessen, hast auf eine Leinwand geschaut und da hast du Bilder gesehen. Ja, und die Leinwand war die Voraussetzung dafür, dass du diesen Film gesehen hast. Mhm. Ja, du hast die Leinwand aber immer nur wahrgenommen in Begriffen der Bilder, die auf diese Leinwand projiziert worden sind. Du hast dir eigentlich 2 Stunden nur eine Leinwand angeschaut, aber die Leinwand hat sich dauernd verändert. Scheinbar verändert. Die hat sich nie verändert. Die bleibt immer die gleiche. Was sich verändert hat, waren die Bilder, die da drauf projiziert worden ist. Und genauso findet unser Leben statt. Unsere Erfahrungen, die wir machen, alle Erfahrungen, die wir machen, sind nur die Bilder, die auf die Leinwand unseres Bewusstseins fallen. Wir nehmen aber unser Bewusstsein nie so wahr, wie es eigentlich ist, sondern wir nehmen es immer nur in Form der Bilder wahr, die auf diese Leinwand projiziert werden.
Also Erfahrungen.
Genau, diese Erfahrungen. Wir nehmen uns selber immer nur in Form der Erfahrungen wahr. Mhm. Und es geht im Wesentlichen in der Yoga-Tradition, in allen spirituellen Traditionen, immer darum, mal diese Leinwand zu erfahren. Das heißt, das, was sich nicht verändert, dieser unveränderliche Aspekt in uns, und das ist unser Selbst. Ja, in der Bibel heißt es so schön, selig sind die arm im Geiste. Das heißt nicht, selig sind die, ein bisschen bekloppt sind, sondern arm im Geiste bedeutet, wenn dein Geist arm wird an Aktivität, wenn er still wird, wenn er ruhig wird, und dann erfährst du das, was wir Bewusstsein nennen.
Wie gelingt dir das, um den Bogen zu dir nochmal zu spannen, dass du auf der einen Seite, wenn man dir zuhört und wenn man dein Leben so von außen ein bisschen betrachtet, denkt man, boah, der ist so aktiv, der denkt so viel nach, der schreibt so kluge Bücher, der erzählt so viele Sachen. Das ist ja alles Intellekt und wie gelingt, also du bist sehr aktiv in dem Bereich, den wir gerade angesprochen haben, also mit dem Gegenteil von dem Bewusstsein quasi. Also du produzierst Bilder auf die Leinwand ohne Ende selber.
Was in deinem Kopf stattfindet, aber...
Genau, aber wie gelingt dir das, dann immer wieder diesen Stopp zu finden, dass du in die reine Leinwand kommst,
okay,
quasi?
Jetzt müssen wir vielleicht doch kurz erklären, wie die Meditation funktioniert, ja, weil gerne. Ich mache das in der Meditation. Mhm. Ja? Also grundsätzlich, diese transzendentale Meditation geht von folgendem Prinzip aus. Von Aristoteles stammt der Satz, der Zweck des Lebens ist die Ausdehnung von Glück. Wir suchen dieses Glück aber immer im Außen. Immer im Außen.
Ja, also unser Elend.
Unser Elend. Und das Glück, das wir dann finden, ja, wir kaufen uns ein neues Auto oder du hast ein neues Handy oder irgendwas anderes, gehst auf die Wiesen, ja, sind immer sehr passagiere Glücksmomente, die dann eine gewisse Zeit andauern und dann sind sie wieder vorbei. Und dann suchen wir den nächsten Impuls, den nächsten Klick. Ja, wir brauchen immer so einen Dopaminstoß. Und irgendwann kommt man vielleicht mal zu der Erkenntnis, dass es da draußen dieses dauerhafte Glück, nach dem wir alle suchen, nicht gibt. Und dann wendet man sich vielleicht nach innen. Ja, von Goethe stammt dieses wunderbare Gedicht, das Vermächtnis. Muss man sich wirklich mal, googeln Sie es mal, das Vermächtnis, ja, das ist wunderschön. Und da heißt es in der 3. Strophe, sofort nun wende dich nach innen, das Zentrum findest du da drinnen, also dein Selbst. Und wie macht man das jetzt? Wenn dieses Zentrum in uns wirklich ein Hort des Glücks ist, wie es in der Bibel steht, ja, selig, also glückselig sind die arm im Geiste, wenn dein Geist arm wird an Aktivität, wenn er still wird. Wenn das stimmt, dass dieser Bereich wirklich so schön ist, dann will der Geist doch da eigentlich automatisch hin. Und was wir jetzt in der Meditation machen, wir schaffen einfach nur die Rahmenbedingungen dafür, dass der Geist automatisch dorthin gravitieren kann. Das heißt, du machst als erstes die Augen zu, dadurch fallen schon mal 90% deiner Sinneseindrücke weg und dann kriegst du, wenn du die Meditation lernst, ein Mantra. Das ist eine Silbenkombination, die keine Bedeutung hat, das ist wichtig, die aber die Eigenschaft besitzt, automatisch zu verhallen, zu verklingen, wenn du sie mental anschwingst. Also du denkst dieses Mantra so ganz zart, ganz fein, und dann beginnt dieses Mantra automatisch sich zu verfeinern. Ja, das verhallt, das verklingt etwas, es wird zarter, undeutlicher, schwächer. Das heißt, der Geist beginnt jetzt auf dem Rücken dieses Mantras nach innen zu wandern, und je feiner das Mantra wird, umso angenehmer wird die Erfahrung. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du den feinsten Aspekt dieses Mantras hinter dir lässt, sprich transzendierst, deswegen dieser heißt Zungenbrecher, so? Transzendentale Meditation. Ja, im Yoga heißt es Dhyan. Also du transzendierst, du lässt den feinsten Aspekt des Mantras hinter dir, und du bleibst einfach nur übrig mit diesem reinen Bewusstsein. Das heißt, du bist jetzt nicht eingeschlafen, du bist auch nicht im Trance, sondern du bist einfach nur innerlich wach, aber es fallen keine Bilder von außen mehr auf diese Leinwand des Bewusstseins, und du hast auch keine Gedanken mehr, sondern du bist einfach nur. Das ist eine Erfahrung des Seins. Ja, und das ist dein Selbst. Das ist das, was du immer bewahrst. Wenn du jetzt wieder aus diesem Zustand rauskommst, dann verlierst du diesen Zustand wieder. Aber dann gehst du wieder rein und gewinnst ihn wieder und gehst wieder raus und verlierst ihn. Und je öfter du das machst, umso mehr bist du in der Lage, diese Erfahrung des Selbst aufrechtzuerhalten, während du in der Außenwelt aktiv bist. Ja? Du hörst ja jetzt nicht auf, in der Außenwelt aktiv zu sein. Du bist ja weiterhin aktiv, aber du bewahrst trotzdem innerlich die Ruhe und die Stille und die Erfahrung deines Selbst. Das heißt, du bist selbstbewusst, während du mit irgendwelchen äußeren Sinnesobjekten beschäftigt bist. Also du denkst über was nach, aber du bleibst trotzdem bei dir. Ja, deswegen sagt man auch bei Menschen, die jetzt total gestresst sind, Mensch, der ist ja vollkommen außer sich. Ja, und es geht im Wesentlichen darum, bei sich zu bleiben. Auch wenn es stressig wird draußen, du bleibst trotzdem bei dir. Also wenn es stressig wird, dann orientierst du dich immer an Leuten, wo du das Gefühl hast, Mensch, die bewahren die Ruhe. Ja, und das verlieren wir sehr häufig in der heutigen Zeit, weil einfach so eine wahnsinnige Flut an Informationen und Reizen permanent in unser System strömen.
Schaust du zum Beispiel, also wenn du jetzt deinen Abend, schaust du fern, schaust du abends in dein Handy, bist du viel in Lokalen, oder bist du eher ruhig? Gehst du wirklich früh ins Bett wahrscheinlich, oder?
ich bemühe mich darum, früher ins Bett zu gehen.
Und wann ist das dann?
Ja, also idealerweise geht man so um 10 ins Bett. Echt? Und das ist ja das, was unsere Großeltern uns schon immer gesagt haben. Genau. Der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. Ja, zählt doppelt. Und man hat auch festgestellt, rein wissenschaftlich, das stimmt.
Okay.
Und zwar
man kennt es ja von sich selber tatsächlich.
Genau,
auch,
du schläfst besser. Es, ja. Und es stimmt, weil die Tiefschlafphasen vor Mitternacht, also in der ersten Nachthälfte, deutlich dominanter sind als danach.
Wir wollen zum Schluss nochmal reden über dieses Buch. Du hast ein Buch mitgebracht, das heißt Aktiv verjüngen, Selbstheilung aktivieren, Energielevel steigern, sich fantastisch fühlen. Das ist ein echter Schinken.
Ja, also ist ein Wälzer.
Ist ein richtiger Wälzer. Mit ganz viel wissenschaftlichen Sachen drin, mit ganz viel Tipps, wie man es.
Aber sehr, sehr praktisch. Macht.
Genau,
sehr,
sehr praktisch. Es ist absolut kein Laberbuch, wie man heute so schön sagt, sondern es geht immer sofort in die konkrete Umsetzung quasi. Wenn du das, glaubst du, dass wir, wenn wir alle uns mehr an diese Sachen halten und wenn wir uns länger gesund halten und wenn wir dadurch älter werden und gesund älter werden, dass wir dann automatisch für die nächsten Generationen was Besseres hinterlassen, weil wir automatisch dann in Regionen kommen von unserem Bewusstsein, von unserem Selbstumgang, die sich die abschauen können und dann vielleicht einfach automatisch übernehmen. Also sprich, verändern wir dadurch die Erzählung von Leben auch für die nächsten Generationen?
Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Ja, wenn uns wirklich gelingt, zu verstehen, dass Langlebigkeit auch mit Sinn verbunden ist. Und das war mir in diesem Buch ganz, ganz wichtig. Ein Kapitel befasst sich dann nur damit, Ja, also der ganze dritte Teil dieses Buchs geht im Wesentlichen um Sinn und Glück im Leben. Und wenn wir diesen Sinn im Leben finden und wenn wir einfach ein sinnstiftendes, ein gelingendes Leben führen, dann ist es ja auch lebenswert. Und wenn wir das den Jungen hinterlassen, weil es geht ja im Wesentlichen darum, ja, wenn man sich das so anschaut, wie das früher war, wenn die Menschen älter wurden, dann waren sie die Vorbilder für die Jüngeren. Ja, weil sie ihre Persönlichkeit entwickelt hatten und an denen hat man sich orientiert. Heute hat man ja manchmal das Gefühl, es ist genau umgekehrt, ja, dass die Eltern dann plötzlich sich immer an den Jüngern orientieren und einfach jung sein wollen.
Das ist der falsche Weg der Verjüngung, oder?
So ein Jugendlichkeitswahn plötzlich ausbricht. Ja,
fürchterlich.
Ja, und das ist doch, was das Leben ausmacht, dass wir unsere Erfahrungen auch so nutzen wollen, dass wir es weitergeben.
Also es ist kein Problem mit dem Älterwerden.
Überhaupt nicht.
Weil das wird ja dieser Bewegung oft unterstellt, so dieser Longevity.
Longevity.
Kannst du mir nicht merken. Dass man irgendwie ein Problem hätte mit dem Älterwerden. Aber darum geht es eben nicht.
Überhaupt nicht. Es geht darum, dass man älter wird, aber ohne zu degenerieren und gebrechlich zu werden, sondern dass man auch die Jahre nutzen kann. Ja, auch für schöne Dinge.
Und Entwicklung macht, weiter sich entwickelt.
Und seine Persönlichkeit entwickelt, seinen Charakter kultiviert und pflegt und veredelt. Ja, darum geht es ja letztlich, dass man das Leben wirklich nutzt, um die Höhe des Menschseins zu erreichen.
Veredeln fand ich jetzt einfach großartig als Schlusswort. Wir veredeln unser Dasein. Du hast auf jeden Fall diese Stunde veredelt, lieber Uli. Danke, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Schön, dass wir so durch alle Bereiche ein bisschen durchgeschlittert sind. Haben es aber jetzt nicht weiter vertiefen können, logischerweise. Aber das kann man ja selber tun und sich einlassen auf den einen oder anderen Gedanken von dir. Das war sehr schön. Danke dir.
Ja, ich danke dir ganz herzlich. Und all denen, die uns zugehört haben.